Ja, das war schön, dass wir zum zweiten Mal die gekühlten Sonne gesungen haben, so strahlend an diesem 400. Geburtstag von Paul Gerhardt. Schade, dass er es nicht mehr erlebt hat. Wie quer durch Deutschland heute auch in Rundfunkstationen immer wieder die wunderbaren Choräle von Paul Gerhardt aufgeklungen sind. Aber jetzt zu unserem Thema, die Werke und das Werk des Christus. Wir Christen werden ja immer wieder gefragt in unserer Welt, was habt ihr denn geleistet? Was habt ihr denn verändert in dieser Welt? Denn dass unsere Welt unvollendet ist, ist eindeutig. Die Unvollendete, das ist nicht bloß eine große Symphonie von Schubert, sondern das gilt über unsere Welt unvollendet. Es ist wie eine löchrige Socke, die ich anhabe. Meine Frau sagt immer, es ist schon wieder ein Loch. Naja, sage ich, das ist... Gerade hast du es einige gestopft, aber jetzt bricht das nächste auf. Wir waren fertig in dieser Welt, wir haben gemeint, die Pocken sind überwunden, die Tuberkulose und jetzt plötzlich als Weltproblem AIDS. Es bricht immer Neues auf. Und was habt ihr denn geleistet, ihr Christen? Und wir sind ganz schnell dabei, wir haben noch Brot für die Welt. Oh ja, sagen unsere Experten. Ihr habt wunderbar in der Sahelzone Brunnen gebaut in die Tiefe und jetzt holt man selbst in dieser Wüstengegend aus der Tiefe Wasser und jetzt haben die Nomaden ihre Herden verdreifacht und jetzt wird das bisschen Gras, das da war, überhaupt noch ganz schlimm abgeweidet. Ihr habt was ganz Böses gemacht, ihr habt Brunnen gebohrt. Ich war lange, als ich im Jugendwerk in Württemberg verantwortlich war, mitgeholfen, eine Bruderschaftsarbeit in Afrika aufzubauen, Nigeria, Ghana. Wir haben gemerkt, dass die jungen Afrikaner, die keinen Beruf haben, dass denen am besten geholfen ist, wenn wir Lehrwerkstätten für Schreiner, für technische Berufe aufbauen. Wir waren ganz stolz, dass da in Kano und Kaduna, Maiduguri, überall wunderbare Lehrwerkstätten entstanden sind, junge Afrikaner gelernt haben, mit dem Hammer umzugehen und mal wieder Geräte auch einzuölen, so richtig auf schwäbische Weise sauber zu halten, bis einer unserer Bruderschaftssekretäre sagte, wenn Gott nicht ein Wunder tut, erziehe ich mit jedem Jahrgang 50 Ausbeuter von morgen. Die machen eine kleine Fahrradhandlung aus und stellen wieder ungelernte Arbeiter ein, die sie ausbeuten bis dorthin aus. Was tut ihr denn in dieser Welt? Überall, wo wir helfen wollen, merken wir, dass das ist, wie in unserer Welt das nächste Loch aufbricht. Es ist ganz problematisch, auch die Werke der Christen, wenn wir so hektisch da sind, wir wollen doch Gutes tun, wenn wir meinen, wir müssen das Werk des Christus ergänzen, aufpolieren, gefällig machen, dann streicht uns Gott das durch. Unser Freund, der Bischof Festo Kiwengere von Uganda, hat einmal in der Vollversammlung des Weltkirchenrats 1975 in Nairobi, also die Mission in Frage gestellt wurde, hat er gesagt, ihr ahnt ja nicht, was die Mission bei uns in Ostafrika geleistet hat. Zu unseren Stämmen und Völkern gehört die Blutrache, grausame Blutrache. Wenn einem etwas angetan wurde, dann steht die ganze Sippe auf und schlägt denen wieder den Kopf ein. Und Jesus Christus hat nach Ostafrika den Frieden gebracht. Wir waren ganz stolz, was die Mission geleistet hat und 10 Jahre später haben sich die christlichen Hutus und Tutsis die Köpfe eingeschlagen zu Zehntausenden. Wenn ein Loch gestopft ist, bricht's Nächte auf. Sehr fragwürdig, wenn wir uns mit unseren Werken brüsten. Kein Zweifel, dass wir Gutes tun sollen und dass der Jesus uns Kraft geben soll, dass wir in unserem reichen Volk, in unserer reichen Christenheit tun sollen, was wir überhaupt tun können. Aber es darf nicht zu Lasten der Freude gehen, des vollkommenen Werkes, das Jesus getan hat. In Korntal, in dem ich jetzt seit 12 Jahren leben darf, sind die beiden Pioniermissionare Ludwig Krapf und Johannes Rebmann bestattet. Sie haben zusammen beinahe 5 Jahrzehnte in Ostafrika gewirkt. Krapf konnte keinen einzigen Afrikaner taufen. Und Rebmann hat einen verkrüppelten Afrikaner, den Mringe, getauft, der 2 Jahre später gestorben ist. Sie sind in dieser gefährlichen Gegend immer ohne Gewehr durch die Savanne gegangen, um nicht mit den Sklavenjägern sozusagen einen Topf geworfen zu werden, dass man nicht Angst vor ihnen hat. Es sind auch so Leute, die Sklaven sich einheimsen. Und deshalb waren sie froh, dass die englische Regierung, auch auf Betreiben der englischen Evangelikalen, Lord Wilberforce, nicht nur die Sklaverei abgeschafft haben, sondern dass sie auch überall in unserer Welt Freistätten geschaffen haben für befreite Sklaven. So auch in Ostafrika, die Freistadt wurde Freretown genannt, in der Gegend von Mombasa. Und Missionar Johannes Rebmann war ganz glücklich, jetzt geschieht das, dass Sklaven befreit werden. Und wir wollen uns beteiligen an dieser Arbeit. Und da hat Henry Fenn, der Vorsitzende der Church Missionary Society, der großen englischen Missionsgesellschaft, gesagt, ich freue mich auch, dass das möglich wird, dass Sklaven befreit werden. Aber ich habe die große Sorge, dass unsere Missionare sich mehr darüber freuen können, dass Sklaven befreit werden, als dass Jesus Menschen von der Sünde frei macht. Verstehen Sie, es kann plötzlich eine Akzentverschiebung geben über unseren Werken. Die, darf nebenbei sagen, die erste Missionarsarbeit, die von Deutschland ausging, von August Hermann Franke, als der Missionar Ziegenbalg ausgeschickt hat nach Trankebar in Indien. Nach 40 Jahren war die blühende Missionsarbeit am Ende, weil die Missionare gedacht haben, es ist viel wichtiger, wir machen Schularbeiten, Erziehung und lehren die Kinder Handwerk und Lesen und Schreiben und dass sie in Berufen tüchtig werden. Und plötzlich war darüber das Evangelium von Jesus nebensächlich geworden. Hat einen ganz gewaltigen Trend und meine Sorge, wenn wir schon beim Durchblick sind in diesen Tagen, die Gefährdung der Christenheit, ihres Zeugnisses von Jesus, kommt aus dieser Ecke, ihr müsst mehr tun, ihr müsst mehr leisten, mehr Nächsten, ihr müsst was aufbauen, angesichts der Globalisierung müsst ihr helfen. Ihr müsst doch angesichts des Stellenabbaus und der vielen Arbeitslosen etwas leisten. Und lange Zeit haben wir als Christen gesagt, wir tun ja viel. Das diakonische Werk ist der größte Stellengeber in Deutschland und plötzlich müssen wir Stellen abbauen. Das sind die schlimmsten Ausbeuter, weil auch die Diakonie sparen muss. Ach, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mit den Werken der Christen. Aber jetzt will ich einfach uns heute Morgen als Durchblick das Werk des Christus wichtig machen. Und darf Sie bitten, in Ihren Neuen Testamenten oder Bibel aufzuschlagen, Johannes 17. Da dürfen wir Mäuschen spielen bei dem vertrauten Gespräch, was der Herr Jesus mit seinem Vater geführt hat. Johannes 17, ich lese von Beginn, so redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Ein paar Verse weiter heißt es, nun komme ich zu dir, Vers 13. Jetzt ist die Stunde, dass ich zu dir komme. Das ganze Leiden ist eingehüllt in diese große Klammer. Vater, jetzt, du hast mich in diese Welt geschickt, aber jetzt komme ich zu dir. Vollendung des Werks. Die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Bis hierhin. Das Werk, das du mir gegeben hast. Vater, ich bin jetzt gerade dabei, das zu vollenden. Ich bin eingetreten in diese Vollendungsstunde, an deren Ende noch einmal dieselbe Vokabel steht. Tetelestai, vollendet. Es ist vollbracht. Dieses Werk, das du mir gegeben hast. Mir. Denn der Vater hat sich vorbehalten, das, was dann in Offenbarung 21 steht, der auf dem Thron saß, sprach: Ich mache alles neu. Das wird einmal das Werk des Vaters sein, die Welt ohne Leid, Geschrei, Schmerz. Und wie gut ist das, dass der Vater sich das vorbehalten hat. Vor Jahren in einer Weltgebetstagsordnung, für den Weltgebetstag der Frauen, da musste auch eine der Sprecherinnen vorlesen: Herr, wir wollen eintreten für eine Welt der Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung und des Friedens. Und da hat es meine Mutter gepackt, da auf dem kleinen Albdorf, und sie hat dazwischen gerufen: Herr, wir können es ja noch nicht mal zu Hause mit der Gerechtigkeit und mit dem Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wir Christen nehmen den Mund so wahnsinnig voll und nehmen nicht zur Kenntnis, dass der Vater gesagt hat: Ich mache alles neu. Es kommt die Welt der Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit wohnt, mache ich. Und was ist nun das Werk, das der Vater dem Sohn anvertraut hat, gegeben hat? Gar nicht in erster Linie die Wunder, die Heilungen, die Speisungen, die waren Signale, so wie es beim Bau von Gebäuden gewisse weiß-rot gehaltene Messlatten gibt, dass man in etwa sehen kann, wie die Dimension des kommenden Gebäudes einmal sein soll. Aha, der Dach drauf soll so laufen und da ist dann die Ecke. Sind die Wunder Jesu so Signale, wie einmal die Welt Gottes Dimensionen haben wird. Und sie sind vor allem, der Nikodemus hat es begriffen, niemand kann die Werke tun, es sei denn Gott mit ihm. Es war eine Bestätigung des Vaters für seinen Sohn Jesus. So glaubt mir doch um der Werke willen. Johannes 5 ist uns das Wort von Jesus überliefert. Ein wichtiges Wort, Johannes 5. Vers 36, ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes des Täufers. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt ist. Der Ausweis Gottes, so wie er am Jordan gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So sind die Werke, die Jesus tun durfte, die der Vater ihm gegeben hat, Bestätigungen für Jesus. Wir dürfen nicht draus machen, dass über diesen Werken, die der Herr Jesus getan hat, drüber steht: Geh hin und tue desgleichen. Das ist immer auch so. Wenn wir nicht Heilungen tun können, wenn Leute im Rollstuhl nicht aufstehen können, ist die Christenheit nichts. Na, der Entschuldigung. Wir müssen das auseinanderhalten mit den Werken, die der Jesus getan hat, mit den Heilungen und Wundern, wurde Jesus bestätigt. Und wir haben das Wort, mit dem wir auf Jesus hinweisen. Es braucht nicht eine neue Bestätigung. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, das Werk habe ich vollendet, das du mir gegeben hast. Worin besteht's? Der Täufer Johannes hat es begriffen. Gleich Johannes 1 steht, als er seine Jünger darauf hingewiesen hat, die Jünger des Johannes, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und liebe Schwestern und Brüder, wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass die Hauptaufgabe unseres Heilandes Jesus Christus, der Vater hat gesagt zu dem Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von den Sünden. Steht Matthäus 1. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, steht Johannes 3, als ein Wort des Herrn Jesus, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt rette. Galater 1, sagt der Paulus, Evangelium besteht darin vom Sohn Gottes, den Gott gesandt hat, dass er uns errette aus dieser gegenwärtigen, bösen, argen Welt. Der Jesus hat nicht die Welt verändert. Es wäre auch möglich gewesen, dass der Herr Jesus die Welt zu einer teufelsfreien Zone gemacht hätte. In den revolutionären Jahren haben manche revolutionären junge Leute Plakate an ihre Häuser gehängt, atomwaffenfreie Zone. Ja, schön, die Raketen sind trotzdem gestanden, gell? Also, wir machen so, als ob der Jesus die teufelsfreie Welt geschafft hätte. Nein, nein, Jesus hat vom Fürsten dieser Welt gesprochen. Und Epheser 6 heißt, seid stark im Herrn, damit ihr euch gegen die furchtbaren Anläufe des Teufels rüsten könnt. 1. Petrus 5, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber der Herr Jesus kann uns herausretten aus dieser argen Welt, in der der Fürst dieser Welt alles durcheinander bringt. Selbst unsere Werke, die so gut, hilfreich gedacht sind, Schluss wieder löchrig. Keine Weltveränderung, aber Jesus kann uns herausretten aus dieser Welt. Das möchte ich Ihnen als Durchblick Nummer 1 weitergeben. Die Not unserer Welt besteht in der Erlösungsbedürftigkeit von uns Menschen. Mehr noch als in AIDS, Hunger, Kriege, dass wir erlösungsbedürftig sind alle miteinander. Man wagt ja in der Christenheit nicht mehr vom Zorn Gottes zu reden. Dabei sind etwa wir Pfarrer verpflichtet auf das Augsburger Bekenntnis im großen, neuen, schönen evangelischen Gesangbuch. Sogar dieses Augsburger Bekenntnis abgedruckt. Da steht drin, dass wir alle von Natur aus, von Mutterleibe an, keine wahre Gottesfurcht haben können, keine echte Liebe zu Gott und auch keine echte Liebe zum Nächsten und dass dies verdammt unter den ewigen Gotteszorn steht. Unser Bekenntnis müsste man manchen Pfarrern sagen, dass sie mal wieder lesen sollen. Wenn man sagt, man kann nicht vom Zorn Gottes, steht unser Bekenntnis. Von Anfang an, seit dem Sündenfall, ist doch tragisch, dass nach der Sintflut Gott sagt, ich will die Erde nicht mehr strafen um des Menschen willen, Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. In meinem Studium habe ich mal eine Fleißprüfung gemacht bei Professor Otto Michel. Wir saßen so als ängstliche Prüflinge in der Ecke des Audimax, des großen Hörsaals. Und er hat uns gefragt, sei Arzt so ein bisschen, was steht Römer 1? Wir haben gesagt, steht drin das Evangelium. Was steht Römer 1? Ja, dass Gott zornig ist. Was steht Römer 1? Hat er gerufen. Wir wussten gar nicht, ob was darauf ist. Dann hat er ins Audimax hineingeprüft, wir sind richtig zusammengezogen, dahin gegeben. Gott hat diese Welt dahin gegeben. Schwäbisch gesagt, plotzen lassen. Macht doch, was ihr wollt. Das ist Durchblick Nummer 1, dass wir das begreifen. Das in einer solchen Welt leben wir. Und da überlegen sich die Menschen, wir wollten doch mit der Globalisierung Gutes schaffen. Und jetzt plötzlich wird man von China überholt. Wir wollten mit dem Vereinten Europa Gutes schaffen. Und plötzlich kommen wir nicht mehr mit den Preisen zurecht. Wir haben gemeint, dass mit dem Islam sei vorbei. Und jetzt kommt er erst recht als Weltmacht Nummer 1. Was ist denn eigentlich los? Gott sagt, macht doch, was ihr wollt. Probiert doch mal, wie ihr die Welt gestaltet. Es wird bloß noch überboten, im Jahr 1953 in Bonn im Studium, wir saßen zusammen bei einer Semesterfreizeit in Altenahr und haben, so wie Studenten das tun, Ideen gehabt, wie man die Kirche modernisieren könnte, wie alles anders werden müsste, mit Schwung, wie die Gottesdienste anders, das Singen anders und die Predigt anders. Und da der alte Professor Dehn, Zeuge Gottes aus den Kirchenkampfzeiten, er saß da und hat geschwiegen über seinen Stock gebeugt und dann hat er gesagt, merkt ihr denn nicht, dass Gott seine Kirche hat fallen lassen? Nicht bloß die ungläubigen Pfarrer, sondern die Christenheit. Denn der Zorn Gottes wird offenbart über alles. Wir rechnen gar nicht mehr damit, dass das auch über uns stehen konnte, über ganz Deutschland, auch nach dem, was wir an Israel getan haben, über der Verachtung Gottes, sind nicht bloß die anderen auch. Wie oft hat Gott an die Tür unseres Lebens klopfen wollen, Tag um Tag, und wir haben gesagt, anderes ist wichtiger. Was, welche Beleidigung, Majestätsbeleidigung Gottes, gell? Wie kann man aus dem Gotteszorn, aus diesem Bann herauskommen? Diese Frage hat Johannes der Täufer aufgestellt, gell? Die kamen doch, die Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem, und wollten sich auch taufen lassen, die wollten auch Buße tun. Und er hat gesagt, ihr Leute, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem Zorn Gottes entkommen werdet? Doch nicht ein bisschen Buße tun, ein bisschen taufen. Die schärfste Kritik an Großtaufe, Kleintaufe, Glaubenstaufe bei Johannes, die wollten doch Glaubenstaufe machen. Er hat gesagt, glaubt doch nicht, dass das bisschen Wasser euch aus dem Zorn Gottes herausrettet. Es kommt einer, der ist stärker als alles, was ich mache. Und nachher sagt nochmal Johannes 3, ist uns berichtet am Schluss für Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der kommt nicht erst, der Zorn Gottes, das auch. Davon spricht die Bibel schon im Alten Testament. Buch Daniel vom kommenden großen Zorn Gottes. Aber es ist ja nicht eine Emotion, dass Gott sich nicht im Zaum halten kann, sondern Zorn Gottes meint das absolute Nein, 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 so nicht. Sie sind nicht so geraten, wie ich wollte. Ich lege keinen Wert auf sie. Aber damit beginnt nicht Johannes Evangelium, sondern die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Verstehen Sie das? Wer hat euch gewiesen aus dem Zorn Gottes heraus? Nach mir kommt einer, der Macht geben kann, aus dem Zorn herauszukommen und Gottes Kind zu werden. In unserer Welt gibt es ein Gespür dafür, dass Erlösung notwendig ist. Ich bin immer wieder überrascht, immer wieder neu bei Schriftstellern darauf zu stoßen, wie oft diese Vokabel Erlösung, Erlösen, erlösungsbedürftig bei den modernen Schriftstellern vorkommt, bis in den Wortlaut hinein. Aber sie denken an Erlösung vom Hass, Erlösung von Ungeduld, Erlösung von Selbstliebe, Erlösung von Angst vor dem eigenen Sterben, Erlösung von Angst vor Kriegen und Seuchen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er sandte Jesus, den treuen Heiland, als Erlöser, der mich rausholt, befreit aus dem Bann des Gotteszorns. Ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast. Also hat Gott die Welt geliebt, dass sein eingeborener Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, aus der Verlorenheit herauskommen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Fakt. Das ist geschehen. Ich habe vollendet dies Werk. Es ist nicht ergänzungsbedürftig, das ist hundertprozentig in Kraft. Das gilt, das ist astrein. Das ist deckungsgleich mit dem, was verheißen ist durch die Propheten. Und deshalb tut mir so weh, wenn auch in unseren modernen Jugendkreisen, die Jesus so lieb haben und die sich vor den Thron seiner Majestät werfen in ihren Liedern, was sie alles da toll machen, sagen, Jesus gibt dir neue Horizonte, mit Jesus gelingt dein Leben, mit Jesus wirst du fröhlich. Ach, es kann sein, dass man überhaupt nicht fröhlich wird. Es kann sein, dass man die Krankheit im Körper behält und doch erlöst ist. Dass wir begreifen, was das Entscheidende ist an Jesus, dass er uns herausholt aus dem Gottesdorf. Apostel Paulus hat das aufgenommen, zu warten auf seinen Sohn Jesus Christus, 1. Thessalonicher 1, der uns vom kommenden Zorn erlöst. Unterstreichen Sie ganz dick in Ihrer Bibel. Dies Werk ist vollendet, braucht keine Ergänzung mehr, braucht auch kein Aufpolieren durch unsere Werke. Wir müssen erst bloß wieder ganz neu bewusst werden, was wir dieser Welt bezeugen können. Dies Werk ist vollendet. Aber jetzt fragen wir ja als moderne Menschen, ist das nicht bloß Geschwätz? Wir hören von den Parteien Programme, das klappt doch nicht alles. Wir hören, wie war das angepriesen von Bräuninger? Exquisit, dieses Jackett, wunderbar. Und ich trage es 14 Tage und dann wirft das da hier da so Falten und so komische. Das sagen die Leute, das hätte man ihnen sagen können, das ist ganz wertvolle Seite, aber es trägt sich natürlich schwer. Selbst die schönsten Dinge unseres Lebens funktionieren oft nicht. Gell? Und deshalb frage ich, wie ist denn da Garantie drauf? Kann ich mich darauf verlassen, dass das gut ist? Und auch wir Christen werden gefragt, ihr sprecht von Jesus, dem Erlöser, ist das nicht bloß eine Behauptung? Dass Jesus das Werk vollendet hat, schwarz auf weiß kann das dastehen, aber ob es stimmt. Zwei Begründungen. Jesus sagt, der Vater hat mir es gegeben. Das ist nicht meine Erfindung. Ich preise nicht mein Werk an, sondern der Vater hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun soll. wenn Jesus ins Sterben hineingeht, Ende von Johannes 14 ist berichtet, lasst uns gehen, gehen Sie nach dem Garten Gethsemane. Der Vater hat mir diesen Weg geboten. Immer wieder gesagt, ich möchte das Werk, das der Vater mir gegeben hat, Johannes 3 etwa, so ein wunderbares Wort. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und vollende sein muss. Der Wille Gottes, sein Gebot. Nicht meine Erfindung, nicht die Behauptung der Christenheit, sondern dahinter steht Gottes Autorität. Das Werk, das mir der Vater gegeben hat. Ja, worin besteht denn konkret das Werk? Wenn Sie die Querverbindungen im Johannesevangelium sehen, Johannes hat uns sehr viel deutliche Hinweise gegeben und unser Leben reicht nicht aus, damit wir ein Gespür bekommen für diese Beziehungen. Worin besteht denn der Wille des Vaters? Das, Johannes 10 heißt, das ist der Wille des Vaters, dass ich mein Leben lasse. In diesem Kapitel 10, in dem 5, 6 Mal steht, mein Leben lasse. Wie wird uns richtig eingeben? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So Professor Michel in Tübingen hat immer das auf Aramäisch gesagt. Hispil atzmo. Er gibt sein Leben hin. Und hat immer dazu gesagt, Jesaja 53, Vers 10, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Sündern gleichgerechnet ist, für die vielen gebetet hat. Er die Sünde der vielen getragen. Hispil atzmo. Er hat sein Leben hingegeben. Warum wird das immer wieder betont? Bis in die Formulierung hinein. Das Leben lassen, das Leben lassen. Das ist der Wille des Vaters. Damit wir erinnert werden, das steht doch Jesaja 53. Das ist schon vor 700 Jahren vor dem Sterben Jesu angekündigt. Das ist nicht hinterher behauptet, um etwas zu kaschieren, sondern das ist fahrplanmäßig gemäß der Ankündigung eingetroffen. Die Logik der Bibel besteht nicht darin, dass wir manche der großen Heilstatsachen Gottes plausibel machen können unseren armseligen 1200 Gramm Gehirn. Wir meinen immer, wir könnten das den modernen Menschen plausibel, logisch eingehen. Nein, die Bibel sagt, was verheißen ist, ist eingetroffen. Deshalb ist es die biblische Logik. Was Gott angekündigt hat, hat er eintreffen lassen. Gott steht zu seinem Wort. Paul Gerhard, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Und da sagen meine jungen Leute, Paul Gerhard, kann man so schwer verstehen. Ha! Wie kann man es denn noch deutlicher sagen? Das, was Jesus getan hat, das Werk vom Vater gegeben, entspricht dem, was der Vater schon angekündigt hat. Biblische Logik, er hat unsere Lasten, unser Unvermögen getragen. Deshalb Durchblick Nummer 2. Erste war, die Not der Welt ist ihre Erlösungsbedürftigkeit. Durchblick 2, die Erlösung ist zu ihrem Ziel gekommen. Und wenn Menschen uns fragen, wo ist denn in unserer Welt Gott? Wo tut er denn etwas? Dann dürfen wir doch nicht, wie es uns jetzt jahrzehntelang eingebläut ist, sagen, ein Missionar in Nordnigeria hat erlebt, dass er mal gebetet hat und dass dann plötzlich, das ist zum Ziel gekommen, weil Jesus der Erlöser ist, weil Gott zu diesem Werk gestanden ist. Wir müssen biblisch argumentieren. Wenn Menschen sagen, was tut er denn für unsere Welt, dieser Gott, euer Gott? Ist ihm die Welt nicht Schnuppe? Nein, er hat uns Jesus geschickt. Und wer Jesus hat, wird erlöst. Wir merken doch oft, dass wir unterm Bann sind. Und das merken viele Menschen, da sage ich, wie vom Teufel, wie wenn der Teufel losgelassen wäre in unserer Firma, zu Hause, in meiner Familie, in meinem Herzen. Das ist noch zu wenig. Warum ist der Teufel losgelassen? Weil Gott sagt, macht doch, was er wollt. Und jetzt kann man unter diesem Bann frei werden. Die Erlösung ist Kraft. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich, gibst meiner Seele große Kraft. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Neulich hat mir ein schwäbischer Pfarrer gesagt, es ist eigentlich eigenartig, dass bei Paul Gerhard wenig von Jesus steht. Sehr viel vom Schöpfer Gott. Geh aus, mein Herz. Da hat er nicht Paul Gerhard gelesen. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stund in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus wird sie decken mit seiner Gnade und Huld. Meine Schuld kann mich nicht drücken, denn du hast meine Last all auf deinem Rücken. Er sagt, Bann Gottes kann mich nicht drücken, denn du hast meine Last all auf deinem Rücken. Ich bin rein um deinetwillen, denn du gibst genug Ehr und Schmuck, mich da rein zu hüllen. So fasse ich dich nun ohne Scheu. Du machst mich alles Jammers frei. Du trägst den Zorn. Paul Gerhard spricht, du trägst den Zorn. Du wirkst den Tod, verkehrst in Freud all Angst und Not. Also zweiter Durchblick, es ist in Kraft, es gilt. Du trägst den Zorn. So fass ich dich nun ohne Scheu. Ich bin rein um deinetwillen. Nochmal Rückfrage in der modernen Welt, ist das nicht doch eine obskure, fast sektiererische Geheimlehre, die ihr Christen habt, damit der Erlösung Gott ist doch gut, Gott liebt und liebt und liebt, so wie der Volkswagen läuft und läuft und läuft. Es gibt doch keinen Zorn Gottes, von dem wir erlöst werden müssen. Was habt ihr für eine komische Auffassung? Ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast. Es ist mir noch nie so aufgegangen wie in den letzten Tagen, als ich mich mit diesem einen Wort beschäftigt habe. Also alles, was im Alten Testament, die verschiedenen Begriffe, die für Werk genannt sind, Maaseh, immer wieder sind das Werk Gottes, das ihnen fremd ist. Die Werke meiner Hände sind ihnen fremd. Sie fragen, so etwas tut Gott nicht, Jeremia 5,12. Seltsam ist seine Tat. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen des Werkes meiner Hände? Was Gott in unserer Welt tut, besonders das, was er erlösend tut, ist für den modernen Menschen obskur. Was soll denn das? Nicht bloß für den modernen Menschen. Bei all dem, was uns im Johannesevangelium berichtet ist, von den Heilandstaten, Hochzeit zu Kana, der Speisemeister hat es nicht gemerkt und die Krüge getragen haben, seine Jünger glaubten an ihn. Im Teich Bethesda, als Jesus einen gesund gemacht hat, entschuldige mal, du darfst dein Bett nicht am Sonntag tragen, was ist das für ein komischer Mann, der dir das befohlen hat, das kann nicht von Gott sein. Das ist ja nicht erst bei modernen Menschen so. Im Alten Testament, Jesus berichtet, was Gott tut, dafür hat der Mensch überhaupt keinen Begriff, denn er stellt sich vor, wenn es schon einen Gott gibt, dann muss er funktionieren wie der Hauptschütz im Hauptsicherungskasten. Wenn Sie wissen, was ein Schütz ist, das ist die Supersicherung, gell, die dafür sorgt, dass also nicht keine Leitung da durchknallt. Und so muss der Gott. Wie kann Gott Tsunami zulassen? Wie kann Gott zulassen die Hungersnöte? Wie kann er AIDS zulassen? Muss doch Gott dafür sorgen. Dass aber Gott Menschen erlösen will, es geht nicht in den Kopf des normalen Menschen hinein. Das muss uns die Bibel vorhalten, damit wir es begreifen. Deshalb Durchblick Nummer 3 und all das, was ich in diesen Tagen Ihnen noch weitergeben darf und weitergeben will, beruht darauf, wenn die Gemeinde bei diesem Geheimnis bleibt, Gott ist die Liebe, wird mich erlösen durch Jesus. Dann wird sie ein Fremdkörper in unserer Welt sein. Kapitel Johannes 16, 15 ist voll davon. Der Hass der Welt wird euch treffen. Sie werden euch aus den Gotteshäusern ausstoßen. Um Gottes Willen, sie meinen, dass Gott einen Gefallen daran hat, wenn er euch wegwirft. Wenn überhaupt Religion wird in Zukunft, und das wird noch stärker werden sein, wer religiös ist, muss Nächstenlieben sein, muss Gutes tun, muss hilfreich sein, muss tolerant sein, muss freundlich sein. Und hoffentlich sind wir noch ein bisschen freundlich. Das heißt ja nicht, dass wir unfreundlich sein sollen. Aber wir sollen bei diesem Geheimnis bleiben, dass das größte Werk unseres Gottes ist, des Vaters, unseres Herrn Jesus, Erlösung. In unseren Synoden waren wir schon immer froh, wenn wir die Formulierung hinbekommen haben, das Heil in Jesus muss der Welt bezeugt werden durch Wort und Tat. Unter Dr. Schlichtigen hat immer wieder gesagt von Augsburg, durch die Tat kann man doch gar nicht bezeugen. Hoffentlich tun wir was Gutes. Man kann bezeugen, schon im Wortsinn, Zeugnis abgeben, bloß durchs Wort. Die Tat begleitet hoffentlich unser Tun und zeigt, dass wir auch barmherzig sind. Aber bezeugen kann ich es nicht. Die Muslime sind auch nächstenliebend. Nächstenliebe ist in verschiedenen Religionen da. In unseren Soldatenheimen, die wir vom Jugendwerk in Württemberg betrieben haben, haben wir, damit die Leute von den Kaschemmen rauskommen, damals abends Schnitzel und Kartoffelsalat, Schnitzel, die waren so groß, um 2,80 Mark, gab damals noch Mark und Pfennigkeld, verkauft und haben gedacht, die sagen, ach, die Christen tun gutes Werk, alles wirklich überzeugend, dass die das tun, dann wollen wir auch zu den Bibelstunden gehen. Ha, die jungen Soldaten haben gesagt, die haben irgendeinen Trick raus, dass sie bei 2,80 immer noch was verdienen. Wir sind doch nicht durch Nächstenliebe überzeugt. Wir stoßen vielleicht Menschen ab, wenn wir unfreundlich, ungeduldig sind, Hass erfüllt. Aber das Zeugnis geschieht durchs Wort, Hinweis auf den Erlöser. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Dieses Werk ist vollendet. Und da gibt es auch nicht viel zu machen, weil es das Werk Gottes ist. Es ist schön, wenn wir uns bemühen, dass unsere Gottesdienste und Bibelstunden ansprechend sind, in schönen, gemütlichen, geheizten Räumen sind, dass die Musik ansprechend ist. Aber es gibt eine falsche Ideologie heute, als ob wir durch dies alles Glauben machen können. Das Werk Gottes. Wir können bloß beten, lieber Gott, tu das. Wir wollten vorbereiten, so viel geht, aber das Entscheidende musst du jetzt tun. Dass Menschen zum Glauben kommen, den Erlöser finden, musst du machen. Das ist dein Werk. Das ist das, wir haben es vorher gelesen, das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Einbruch der Welt Gottes, ewiges Leben. Nicht zu machen. Deshalb Durchblick Nummer 4, wir können viel machen, aber das können wir und brauchen wir nicht machen, dass Menschen Jesus erkennen. Und deshalb sollten wir viel dringlicher drum beten, als dass wir unsere Hoffnung auf publikumswirksame Rezepte setzen. Aber das ist nur so nebenbei. Viel wichtiger ist, dass wir heute neu mitnehmen, der wahre Trost im Leben und im Sterben ist, dass das erlösende Werk des Herrn Jesus hundertprozentig vollendet ist. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Das ist Paul Gerhard. Er hat im Grunde um Jesus weitergegeben. Das wahre Leben. Wahrer Trost im Leben und im Sterben. Andrea Schäfer war jetzt auch mit mir beim Geburtstag, 80. Geburtstag von Friedrich Hensler, dem Verleger, den Gott dreimal, viermal im Leben total zerbrochen hat, gesundheitlich mit seinem Betrieb und der Familie, und den er zum Segen gesetzt hat. Mir hat es ein bisschen gestört, so bis hin zum Grußwort vom Herrn Minister. Ad multos annos, alles Gute zu den nächsten 80 Jahren. Entschuldigung, das Größte kommt doch erst noch. Dass ich heimkommen kann, Erlösung erfahren kann. Du bist mein Erlöser, meins Herzenskron, mein Freudensohn sollst du, Herr Jesus, bleiben. Herr Jesus, hilf doch uns dazu, dass wir in ganz großer Dankbarkeit das Werk erkennen, das du vollendet hast, das der Vater dir gegeben hat. Dank für dein Wort, das uns der Johannes weitergegeben hat. Und jetzt lass uns dich erkennen in der Fülle deiner Gnade. Amen.